RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die Räumung eines besetzten Hörsaals der Berliner Humboldt-Universität ist beendet. Rund 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord eingedrungen. Die HU-Leitung hat die Polizei um die Räumung gebeten. Rund 300 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Yasser Speck, RBB 24.
Die Polizei hat um kurz nach 20 Uhr alle Besetzerinnen und Besetzer herausgeholt. Von allen Aktivisten wurde die Identität festgestellt und ein Strafermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs eingeleitet. In Einzelfällen auch wegen des Verdachts der Sachbeschädigung. Der Hörsaal sei verwüstet, so heißt es von der Polizei, es gebe Schmierereien und Sachbeschädigungen im Innern. Ein Demonstrant wurde bei der Räumung verletzt.
Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krombach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Er begründet das mit der Doppelbelastung. Krombach ist seit Mai vergangenen Jahres Vorsitzender des BSW in Brandenburg. Die Abrissarbeiten an der Ringbahnbrücke in Berlin-Charlottenburg liegen im Zeitplan. Das hat die Autobahn GmbH mitgeteilt. Die Arbeiten sollen am 25. April abgeschlossen sein. Wenige Tage später soll die Ringbahn wieder durchfahren. Der technische Geschäftsführer Brandenburger sagte, dass auch die Lärmbelastung für die Anwohner dann geringer wird.
Wir werden bis morgen Abend hier an der Ringbahnbrücke die Arbeiten vollenden. An der Westendbrücke gehen die Arbeiten über Ostern noch weiter. Es werden aber keine Abbrucharbeiten mehr mit großer Lautstärke stattfinden. Und in der Nacht wird auch nicht gearbeitet über Ostern. Und Überraschungen sind hoffentlich keine mehr zu erwarten.
Wegen heftiger Regenfälle sind im Norden Italiens mehrere Straßen sicherheitshalber gesperrt worden, auch die Autobahn. Die Behörden befürchten Sturmböen, Überschwemmungen und auch Erdrutsche. Auf einer wichtigen Zugverbindung zwischen Italien und der Schweiz wurde der Bahnverkehr eingestellt. Betroffen sind auch viele Urlaubsregionen. Alba Berlin hat seine Chancen auf den Einzug in die Playoffs der Basketball-Bundesliga gewahrt. Die Hauptstädter gewannen am Abend das Duell gegen die Telekom Baskets Bonn mit 102-88 und rückten damit in der Tabelle auf den 10. Rang vor. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden Sie jederzeit auf rbb24.de. Das Wetter. Heute Nacht ist es meist gering bewölkt oder sternenklar und niederschlagsfrei. Dabei sinken die Temperaturen auf 15 bis 12 Grad. Aktuell haben wir 18 Grad in Berlin-Buch und 21 in Wannsee, 15 Grad sind es in Angermünde und 19 in Ruhland. Morgen ist es Richtung Oder und Neiße oft sonnig. Nach Westen hin gibt es etwas Sonne, teils auch kompakte Wolken. Die Höchstwerte liegen von West nach Ost zwischen 18 und 28 Grad. Und der lang ersehnte Regen ist weiter nicht in Sicht.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. A94 Passau Richtung München, der Tunnel Einhausung-Wimpasing wird gewartet und ist deshalb noch bis etwa 3 Uhr gesperrt. Die Umleitung führt über die U26. Und die A111 Charlottenburg Richtung Dreieck Oranienburg ist zwischen am Festplatz und dem Tunnel Flughafen Tegel gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Und die kommt aus Hamburg von NDR Info. Ich bin Alex Franz. Willkommen. Gut 5 Jahre ist der Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland jetzt her und 3 Jahre lang hat die Weltgesundheitsorganisation über ein Pandemieabkommen verhandelt. Und am Ende ist es nun tatsächlich gelungen, mehr als 190 Länder dieser Erde zusammenzubringen. Denn eines ist sicher, die nächste Pandemie kommt bestimmt. Rein statistisch betrachtet liegt die Wahrscheinlichkeit, dass Sie und ich und alle anderen, die im Moment auf dieser Erde leben, es noch zu Lebzeiten wieder mit so etwas wie Corona zu tun bekommen, bei rund 38%. Da sollte man also möglichst gut vorbereitet sein.
Thank you, merci beaucoup.
Thank you so much. I think you need a break now.
Ich denke, Sie brauchen jetzt eine Pause, sagte WHO-Generaldirektor Tedros, sichtlich erleichtert am frühen Morgen zu den sichtlich müden Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsländer, als der diplomatische Durchbruch nach über 3 Jahren endlich erreicht war.
Tonight marks a significant milestone.
Diese Nacht ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer sichereren Welt, so Tedros. Wir feiern den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Pandemievertrag. Es ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, sondern steht für eure Resilienz, Einheit und unerschütterliches Engagement für Gesundheit und Wohlergehen der Menschen überall auf der Welt.
To the health and well-being of people.
Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Es geht also um bessere internationale Zusammenarbeit bei der Prävention und der Reaktion auf drohende Pandemien. Christoph Benn, Direktor für globale Gesundheitsdiplomatie am Job-Lange-Institut in Genf.
Ja, ich glaube, was hier letzte Nacht passiert ist bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf, ist wirklich historisch. Was sich ändert, ist vor allem, dass wenn irgendwo auf der Welt ein neuer Erreger auftritt, dann müssen Länder die Informationen und die Daten sofort weitergeben. Das wird die Entwicklung von Impfstoffen, von Medikamenten extrem beschleunigen.
Für die historische Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten. Also inwieweit die Pharmaindustrie bereit ist, ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern zu teilen. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Gesundheitsdiplomatie-Experte Christoph Benn ist zuversichtlich, dass die Pharmaindustrie letztlich zu Zugeständnissen bereit sein wird, damit auch ärmere Länder künftig besser versorgt werden können, auch wenn es verpflichtende Zusagen im Pandemievertrag noch nicht gibt.
Stellen wir uns mal vor, es gibt eine neue Pandemie, es bricht ein Virus irgendwo aus und die entwickeln etwas und sagen, aber nur für die reichen Länder. Ich glaube, das wird nicht mehr so durchgehen. Der öffentliche Druck wird sehr viel größer sein und dann kann man auf das Pandemieabkommen verweisen und sagen, aber wir haben uns doch geeinigt. Zwar nach gegenseitiger Absprache, aber wir haben uns geeinigt, dass das zur Verfügung stellen soll. Das wird anders sein als beim Beginn der Covid-Pandemie und hoffentlich mehr so wie am Beginn der AIDS-Pandemie, als es um dieselbe Frage ging.
Das Pandemieabkommen soll im Mai beim WHO-Jahrestreffen verabschiedet werden. Allerdings nur noch von 191 der 194 WHO-Mitgliedsländer, nachdem Argentinien, Paraguay und allen voran die USA ihren Austritt erklärt haben, was eine zumindest vorläufige Schwächung des Abkommens bedeutet.
Das Pandemieabkommen der WHO. Ein Bericht von Katrin Hondl. Ilona Kickbusch ist die Leiterin des globalen Gesundheitsprogramms am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. Mein Kollege Tim Krohn hat sie gefragt, was in diesem Abkommen für sie der größte Schritt nach vorne ist.
Ja, der größte Schritt nach vorne in diesem Abkommen ist sicherlich, dass diese Forderung nach größerer Gleichheit in der Verteilung von Medikamenten, von Wissen, von Technologie, dass ja die ganzen Verhandlungen so stark dominiert hat, dass man hier tatsächlich erstens das anerkannt hat als Problem und zweitens, dass man an wirklich konkreten Lösungen gearbeitet hat. Nicht jeder hat gekriegt, was er wollte, aber man hat einen globalen Konsensus in diesen Fragen herstellen können.
Da muss ich gleich so ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn diese beiden Punkte, also die Forschung und Entwicklung von Medikamenten oder Impfstoffen und in dem Zusammenhang natürlich auch der Transfer, also von den Reichen zu den ärmeren Ländern dieser Welt, da legt sich ja die Pharmaindustrie immer noch ziemlich quer. Also wenn es jetzt heißt, da müsse man die einzelnen Modalitäten noch mal extra aushandeln, heißt das nicht dann doch übersetzt, wenn es ernst wird, dann denkt am Ende eben doch nur wieder jeder erstmal an sich selbst?
Ja, das hängt natürlich sehr stark auch von den Mitgliedstaaten ab. Aber selbst die afrikanischen Staaten haben jetzt am Ende der Verhandlungen gesagt, wir haben nicht alles gekriegt, was wir wollten, aber wir sind einen wichtigen Schritt vorangegangen. Und gerade das Weiterverhandeln ist ja das Wichtige. An sich, so als normaler Mensch, denkt man sich, naja, in 3 Jahren müssten die doch einen Konsens schaffen können. Aber wirklich wichtige Verhandlungen dauern ja meistens noch sehr viel länger. Und diese sind sehr, sehr, sehr grundsätzlich. Und von daher also das Weiterentwickeln des sogenannten PAP-Systems, also der Zugangs- und Vorteilsausgleich, der geht ja weiter. Und hier wird sicherlich noch einiges gefeilt werden und auch hart verhandelt werden. Mhm. Aber die Grundlagen hat man jetzt gelegt und das muss man doch anerkennen.
Also das heißt, man kommt auch nicht mehr so schnell wieder zurück. Also wird denn zumindest der moralische, der öffentliche Druck auf die Pharmakonzerne durch dieses Papier größer?
Das glaube ich schon. Ich meine, der war ja sowieso schon sehr stark und da hat es sowohl also von sehr vielen NGOs, von der Wissenschaft, von natürlich den Ländern des globalen Südens und schließlich auch von sehr vielen der öffentlichen Meinung, sag ich mal, hat es doch also sehr laute Stimmen gegeben, dass man hier sich nicht ganz so versteifen kann, wie es war. Und das hat dann doch gezeigt, dass auch dieser Aspekt, also auch freiwillig gewisse Prozentzahl der produzierten Medikamente oder Diagnostika oder Ähnliches zur Verfügung zu stellen, damit die WHO das dann auch verteilen kann, das ist doch immerhin in den Vertrag hineingekommen.
Wie ist das mit den Lieferketten, also mit Schutzmaterial, mit Medikamenten, Impfstoffen und so weiter?
Das ist wahnsinnig schwierig. Es ist ja jetzt so, dass beschlossen worden ist, dass die WHO hier an einem Netzwerk arbeitet für Lieferketten. Aber Sie wissen ja auch, wie geopolitisch inzwischen die Lieferketten sind. Und das hat natürlich jetzt auch die letzten Verhandlungen stark überschattet und vielleicht sogar deswegen auch zu einem Kompromiss gefunden, weil inzwischen mit der Androhung von Zöllen, dass man Lieferketten nur noch mit befreundeten Staaten macht, dass man globale Lieferketten nicht mehr anerkennen will, dass man WTO-Kompromisse auch nicht mehr anerkennen will. Also dass in dieser geopolitisch und auch handelspolitisch inzwischen so zerstrittenen Welt, dass man hier noch einen Kompromiss finden wollte, bevor es vielleicht also noch schlimmer wird.
Tja, wenn wir schon dabei sind, Frau Quickbusch, ja. Was bitte schön nützt uns so ein Abkommen, wenn nicht einmal die USA da mitmachen wollen?
Ja, das ist ja bei solchen Abkommen immer so eine Sache. Wir haben ja auch ein Rahmenabkommen für Framework Convention on Tobacco Control, also die Tabakkontrolle. Da hat die USA mitverhandelt, aber auch nicht ratifiziert. Trotzdem ist die USA eines der Länder mit den schärfsten Tabakgesetzen. Also es ist ja jetzt auch so, dieses Abkommen wird jetzt hoffentlich von der Weltgesundheitsversammlung, ja, ohne die USA, gut geheißen. Dann müssen die Länder das ja ratifizieren. Also es ist noch ein Prozess und man wird ja sehen, was in den nächsten Jahren in den USA passiert. So ein Abkommen kann. Es muss von 60 Staaten ratifiziert werden, bevor es voll in Kraft tritt. Da kann politisch noch sehr viel geschehen.
Karl Lauterbach, der hatte in seinem Statement ja ein nicht so ganz unwichtiges Verb benutzt. Er sagte, dass er damit rechnet, dass wir für die nächste Pandemie besser vorbereitet sein können. Dieses Können, würden Sie das auch sagen oder würden Sie das sogar streichen mit diesem Abkommen?
Ja, das Abkommen an sich will die Länder dazu bewegen und verpflichten, dass sie sich besser vorbereiten. Und sobald sie das ratifizieren, dann verpflichten sie sich auch dazu. Also von daher, wenn die nächste Pandemie morgen kommt, glaube ich nicht, dass wir schon sehr viel besser vorbereitet sind. Aber wenn sie in ein paar Jahren kommt, dann würde ich schon zustimmen, dass wenn die Länder agieren, wenn ein Parlament das ratifiziert hat, dann muss die jeweilige Regierung das wirklich umsetzen, damit man diese internationale Verpflichtung erfüllt.
Soweit die Einschätzungen von Ilona Quickbusch. Sie leitet das globale Gesundheitsprogramm am Hochschulinstitut für internationale Studien und Entwicklung in Genf. 1.14 Uhr ist es jetzt.
Die ARD Infonacht.
Wann gilt eine Frau als Frau? Darüber musste der britische Supreme Court entscheiden, das oberste Gericht im Vereinigten Königreich. Es geht um die Frage, wer als Frau gilt im Sinne der Gesetzgebung zur Gleichstellung der Geschlechter. Worum es in dem Fall ging, was das Gericht entschieden hat und was die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling damit zu tun hat, das berichtet unsere Korrespondentin Gabi Biesinger.
Wenn es um die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen geht, zählt in Großbritannien das biologische Geschlecht, nicht das soziale. Das hat der Supreme Court, das oberste Gericht des Landes, nach jahrelangem Rechtsstreit entschieden. Richter Lord Hodge erklärte bei der Urteilsverkündung:
The unanimous decision of this court.
Die einstimmige Entscheidung dieses Gerichts lautet, dass sich die Begriffe Frau und Geschlecht im Gleichstellungsgesetz von 2010 auf eine biologische Frau und das biologische Geschlecht beziehen. Damit gab das Gericht in letzter Instanz der Kampagnengruppe For Women Scotland recht, die jahrelang gegen die schottische Regierung geklagt hatte. Nach Auffassung der Regierung in Edinburgh gilt als Frau, wer im Laufe einer Geschlechtsangleichung ein sogenanntes GRC-Zertifikat erhalten hat. Demnach haben Transfrauen auch das Recht, etwa in Frauenhäuser aufgenommen zu werden, wenn sie bedroht werden. Oder sie zählen bei Jobbesetzungen für die Frauenquote. Dagegen kämpfte For Women Scotland und der Supreme Court erklärte nun, die Position der schottischen Regierung, dass die Anerkennung von Transfrauen als Frauen für alle Lebensbereiche gelte, sei inkonsistent. Denn zum Beispiel könnten auf diese Weise Transmänner, die biologisch Kinder gebären könnten, von Mutterschutzregeln ausgeschlossen werden. Erleichterung über das Urteil bei For Women Scotland Co-Direktorin Susan Smith. Das Gericht hat gesagt, woran wir immer geglaubt haben. Frauen werden geschützt durch ihr biologisches Geschlecht. Frauen können sich jetzt sicher fühlen. Harry Potter-Autorin und Unterstützerin von For Women Scotland, J.K. Rowling, postete in den sozialen Medien, es waren drei außergewöhnliche, hartnäckige schottische Frauen mit einer Armee im Rücken nötig, um diesen Fall vor den obersten Gerichtshof zu bringen. Mit ihrem Sieg haben sie die Rechte von Frauen und Mädchen in ganz Großbritannien geschützt. Die Entscheidung des Gerichts hat weitreichende Folgen. Denn es geht nicht nur darum, ob Transfrauen bei Frauenquoten als Frauen gezählt werden, sondern auch, ob sie Orte wie Damenumkleiden benutzen dürfen oder von lesbischen Gruppen ausgeschlossen werden können. Nick McCarroll, Rechtsexperte an der Uni Glasgow, sagte in der BBC:
Well, the significance of this is it's redefined.
Die Bedeutung dieser Entscheidung ist, dass es nun eine klare Auslegung des Equality Acts von 2010 gibt. Und die besagt, dass Transgender-Personen, die durch ein Gender Recognition Certificate ihr Geschlecht geändert haben, eben keinen Anspruch auf den gleichen geschlechtsspezifischen Schutz haben wie biologische Frauen.
Born is the protection that you get under the Equality Act.
Bei der Verkündung des Urteils warnte Richter Lord Hodge allerdings davor, dass bestimmte Gruppen die Entscheidung nun als Triumph über andere Gruppen betrachten mögen.
We counsel against reading this judgment as a triumph of one or more groups in our society at the expense of another. It is not.
Und der Richter betonte, dass auch Transgender-Personen ausdrücklich durch das Gleichstellungsgesetz vor Diskriminierung geschützt würden.
Gabi Biesinger berichtete. Nun zu einem ganz anderen Thema. Bauen in Bayern wird von Jahr zu Jahr teurer, für viele schlicht und ergreifend nicht mehr bezahlbar, zumindest nicht ohne finanzielle Unterstützung. Deshalb wird immer mehr gefordert, dass die Kommunen bauen, um dem Wohnraummangel entgegenzuwirken. Der Freistaat hat sich lange damit gebrüstet, hier für Unterstützung zu sorgen. Allerdings ist das Geld jetzt aus, wie Eva Eichmann berichtet.
Anzing im Landkreis Ebersberg. Auf diesem Grundstück will die Gemeinde bauen. Wohnungen mit sozialverträglichen Mieten, sagt Bürgermeisterin Katrin Alte.
Wir wollten hier auf diesen 2.500 Quadratmetern, die über 2 Millionen Euro wert sind, 24 preisgünstige Wohnungen bauen. Für die Bürgerinnen und Bürger in Anzing, für Auszubildende, junge Leute, die bei uns in der Feuerwehr sind, für Grundschullehrer, für alle, die eine bezahlbare Wohnung suchen.
Alles soweit vorbereitet. Spatenstich sollte im Herbst sein. Eigentlich.
Wir sind sehr weit in den Planungen, wir sind eigentlich fertig. Unsere Ausschreibungsunterlagen liegen versandbereit vor. Leider kam vor 14 Tagen der Brief von der Regierung von Oberbayern, dass der vorzeitige Maßnahmenbeginn nicht genehmigt ist. Das heißt, wir können nicht bauen, weil kein Geld im Fördertopf ist.
Ganz ähnlich die Lage im benachbarten Poing. Auch hier baut die Kommune. Ein Teil ist fast fertig. Für den nächsten Bauabschnitt gilt seit Dezember ein Baustopp. Völlig überraschend, genauso wie in Anzing. Die Bürgermeisterin ist sauer.
Wir können Stand heute nicht bauen und wir hoffen jetzt, dass sich da noch was ändert, dass neue Förderungen kommen oder zumindest die Information, wie es jetzt weitergeht.
Gerade im Speckgürtel der Stadt München werden diese Wohnungen dringend gebraucht, denn reguläre Mietpreise sind für viele Menschen gar nicht mehr zu bezahlen. 2024 und 2025 hat Bayern jeweils rund 1,1 Milliarden Euro bereitgestellt, um sozialen Wohnungsbau in den Kommunen zu unterstützen. Dass davon nichts mehr übrig ist, das hat jetzt viele kalt erwischt. Auch Landrat Robert Niedergesetz ist entsetzt. Die Wohnungsnot gerade rund um München sei groß, sagt er.
Es stellt uns vor große Herausforderungen. Wir bekommen für Menschen, die diesen Wohnraum dringend brauchen, für Menschen, die unsere Gesellschaft organisieren, die auch hart arbeiten, aber eben nicht so viel verdienen, dass sie sich auf dem freien Markt hier Wohnraum leisten können, brauchen wir dringend Wohnraum. Und jeder Monat oder jedes Jahr, das ins Land zieht, ohne bezahlbaren Wohnraum wird schwierig werden.
Die Anzinger Bürgermeisterin hat gemeinsam mit dem Landrat einen offenen Brief an Bauminister Bernreiter geschrieben. Sie versuchen auf allen Kanälen auf die finanzielle Lage aufmerksam zu machen. Bayern habe in den vergangenen beiden Jahren auf Rekordniveau den Wohnungsbau gefördert, sagt Christian Bernreiter. Aber jetzt seien die Fördertöpfe leer, muss er einräumen.
Wir schauen uns das an, was wir machen können. Jeden Einzelfall schauen wir, ob wir da helfen können. Aber ansonsten muss ich auf den neuen Doppelhaushalt 26/27 verweisen. Und dann wissen wir auch, was vom Bund zur Verfügung steht.
Ob es im kommenden Jahr wieder Fördermittel geben wird, ist also noch völlig offen. Und damit auch, wann die geplanten Wohnungen in Anzing und Poing gebaut werden können.
In Bayern sind die Fördertöpfe leer und den Kommunen fehlt so das Geld für den sozialen Wohnungsbau. Eva Eichmann berichtete.
Der Stichtag.
Heute vor 50 Jahren übernehmen in Kambodscha die Roten Khmer die Macht. Ihre Herrschaft kostet fast ein Viertel der Bevölkerung das Leben. Michael Kruse blickt zurück.
Viele Jahre sind die kommunistischen Roten Khmer nur eine kleine, unbedeutende Widerstandsgruppe. Doch das ändert sich ab 1965, als der Vietnamkrieg nach Kambodscha überschwappt.
Der Faktor, der sie stärkte, war der Beginn der Bombardements der Amerikaner in Kambodscha. Sie versuchten, Versorgungspfade der Nordvietnamesen durch Kambodscha zu unterbinden und zu zerstören, den Ho Chi Minh-Pfad.
Sagt Asien-Experte Daniel Bultmann. 1970 kommt es zum Staatsstreich. Das Militär stürzt den langjährigen Regierungschef Prinz Sihanouk, als der im Ausland weilt. Sihanouk träumt davon, mit Hilfe der Roten Khmer zurück an die Macht zu kommen. Ein Glücksfall für die Kommunisten.
Weil Sihanouk immer noch ein hohes Ansehen genoss und viele Menschen sehr unglücklich damit waren, dass er gestürzt wurde. Und als dann Sihanouk im Radio sagte, sinngemäß, wenn ihr mich zurück an der Macht haben wollt, dann schließt euch den Roten Khmer an.
Die Roten Khmer werden so mächtig, dass sie am 17. April 1975 in die Hauptstadt Phnom Penh einmarschieren und die Regierung übernehmen. Es sind meist junge Soldaten, fast noch Kinder, schwarz gekleidet, mit einem rot-weiß karierten Schal um den Hals.
This is NBC Nightly News, WNBC TV, Channel 4 in New York.
The whole city, all 2 million people.
Hier ist die ganze Stadt in Aufruhr. Millionen Menschen, tausende Verletzte aus den Krankenhäusern mit amputierten Armen und Beinen, buchstäblich auf die Straßen geworfen, um dort zu sterben.
Ihr Anführer ist Pol Pot. Der berüchtigte Bruder Nummer 1, wie er im Kampfjargon heißt, agiert meist im Verborgenen. Es gibt nur wenige Fotos von ihm. Pol Pot träumt von einer reinen Agrargesellschaft, einem Bauernstaat. Die Bevölkerung in den Städten ist der erklärte Klassenfeind und wird zur Arbeit auf den Feldern gezwungen. Innerhalb von nur 3 Tagen verwandelt sich die quirlige 2-Millionen-Metropole Phnom Penh in eine Geisterstadt. Zehntausende sterben bei den Gewaltmärschen. Ein Überlebender erinnert sich.
Niemand besaß Eigentum. Keine Uhr, keine Schuhe, keinen Topf zum Kochen. Die Soldaten der Roten Khmer dagegen hatten alle Rechte. Sie aßen, was sie wollten. Sie töteten, wen sie wollten.
Die Steinzeitkommunisten zerstören Schulen, kulturelle und religiöse Einrichtungen, aber auch Industriebetriebe. Geld und Privatbesitz sind verboten. Die Partei entscheidet alles, auch wer wen zu heiraten hat. Intellektuelle werden sofort erschossen und intellektuell ist man schon, wenn man eine Brille trägt. Bis zu 2 Millionen Menschen lassen während der Schreckensherrschaft ihr Leben, unter anderem auf den berüchtigten Killing Fields. Jeder 4. Bewohner Kambodschas.
Mein Onkel ist verschwunden, mein Lehrer damals ist auch verschwunden oder mein Nachbar.
Genauso wie mein Vater. In der Nacht sind 5, 6 Männer gekommen und haben ihn mitgenommen.
Im Januar 1979 rückt die vietnamesische Armee in Kambodscha ein. Pol Pot flieht in den Dschungel. Es ist das Ende der fast vierjährigen Terrorherrschaft der Roten Khmer in Kambodscha. Die begann am 17. April 1975, heute vor 50 Jahren.
Der Stichtag von Michael Kruse. 5 Minuten vor 13:30 ist es jetzt.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Max Seip. Am Ende hat es nicht gereicht für den FC Bayern. Die Münchner sind im Viertelfinale der Fußball-Champions League an Inter Mailand gescheitert. Nach einem 1:2 im Hinspiel schafften die Bayern in einem packenden Spiel in Mailand nur ein 2:2. Die Einzelheiten aus dem San Siro hat Taufik Kali.
Raus und aus, die letzte Ausfahrt für den FC Bayern auf der Road to Munich, wo das Champions League Finale steigt in diesem Jahr. Heißt San Siro Stadion Mailand. 2:2 am Ende. 2:1 im Hinspiel in München verloren. 2:2 in Mailand. Das reicht am Ende nicht. Mailand setzt sich mit 4:3 durch. Keine Tore in der ersten Hälfte. Dann Harry Kane. Große Hoffnung in der 52. Minute mit dem 1:0. Aber die Italiener nur 6 Minuten später doppelstark. Erst Lautaro Martinez, dann Benjamin Pavard. Die Italiener sind 2:1 vorne. Eric Dier 2:2. Die Münchner mit besten Möglichkeiten am Schluss schaffen es nicht. Sind traurig, sind geschlagen. Inter spielt gegen Barcelona. Ja, und der FC Bayern muss die Tränen trocknen.
Ein bitteres Aus für die Bayern also. Und noch etwas steht fest. Beim Champions-League-Finale in München wird kein deutsches Team dabei sein. Die Münchner waren der letzte deutsche Vertreter im Wettbewerb. Das eine Halbfinale Inter Mailand gegen Barcelona und im anderen Halbfinale stehen sich Paris Saint-Germain und Arsenal gegenüber. Die Londoner gewannen beide Spiele gegen Real Madrid. Das Hinspiel zu Hause 3:0 und nun auch das Rückspiel in Madrid 2:1. Wir schauen in die Handball-Bundesliga. Dort haben die Füchse Berlin einen wichtigen Sieg auf dem Weg zu einer möglichen deutschen Meisterschaft eingefahren. Der Spitzenreiter gewann das Spiel beim Verfolger THW Kiel mit 36:34. Die Kieler liegen damit nun 6 Punkte hinter den Füchsen und müssen ihre Meisterambitionen wohl begraben. Die Berliner hingegen festigen die Tabellenführung. Und Torwart Lasse Ludwig sieht sein Team auf einem guten Weg Richtung Titel.
Ja, momentan sind wir Erster. Trotzdem schauen wir von Spiel zu Spiel. Wir wollen natürlich jedes Spiel gewinnen. Jetzt kommt Hannover, dann haben wir auch noch eine schwere Champions-League-Aufgabe mit Aalborg. Aber momentan sieht es ganz gut aus.
Aber es gibt ein paar Teams, die Füchse noch einholen wollen, darunter der SC Magdeburg. Die Magdeburger haben 3 Spiele weniger, können aber bei 3 Siegen bis auf 1 Punkt an Berlin heranrücken. Und ihre Hausaufgaben gegen den Tabellenelften aus Stuttgart haben sie gemacht mit einem klaren 31:20. Aus Magdeburg, Frank Martin.
Am Ende gab es dann doch diesen erwartet deutlichen Heimerfolg im Nachholspiel gegen den TBV Stuttgart für den SC Magdeburg, den Titelverteidiger in der Handball-Bundesliga. 31:20 gewinnt der SC Magdeburg vor ausverkauftem Haus. Im ersten Durchgang allerdings hatten die Magdeburger eine Viertelstunde lang Probleme. Stuttgart hielt gegen. Zur Halbzeit allerdings führte der SC Magdeburg bereits mit 3 Toren, 14:11. Im zweiten Durchgang blieb es dann noch viel, viel besser für die Magdeburger. Und spätestens in der 48. Minute beim 23:17 war die Partie zugunsten der Magdeburger entschieden. Am Ende gewinnt Magdeburg 31:20. Erfolgreichster Werfer Matthias Musche mit 7 Toren. Magdeburg schlägt Stuttgart 31:20 und sammelt weiter wichtige Punkte im Kampf um die Titelverteidigung.
Ein Team, das seinen Titel dieses Jahr nicht verteidigen wird, ist der MTV Stuttgart. Die Volleyballerinnen verloren zu Hause mit 1:3 gegen den Dresdner SC und verpassen damit den Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft. Die Dresdnerinnen treffen im Endspiel auf den Rekordmeister Schwerin. In der Volleyball-Bundesliga der Männer hat Friedrichshafen derweil im Halbfinale ein Spiel 5 gegen Lüneburg erzwungen. Die Friedrichshafener siegten am Abend gegen die SVG mit 3:2. Beide haben nun jeweils 2 Halbfinalspiele gewonnen. Die Entscheidung fällt am Samstag in Lüneburg. Der Endspielgegner steht derweil schon fest. Der Serienmeister, die Berlin Volleys, spielen auch dieses Jahr wieder um den Titel.
Und das waren die wichtigsten Meldungen vom Sport. Zusammengefasst hat sie Max Seip.
ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Juliette Groß. Ein von der Bundesregierung gechartertes Flugzeug mit Afghanen an Bord ist am Flughafen Leipzig gelandet. Insgesamt seien 138 Menschen angekommen, teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Die Mehrzahl sei weiblich. An Bord waren demnach auch 45 Kinder und Jugendliche. Die Maschine war in Islamabad gestartet. Nach Angaben des Auswärtigen Amts handelte es sich bei den Passagieren um Menschen aus verschiedenen Programmen, die eine rechtsverbindliche Aufnahmezusage erhalten haben. Sie seien gründlich überprüft worden. In Istanbul haben am Abend erneut mehrere 10.000 Menschen auf einer Demonstration gefordert, den Oberbürgermeister der Stadt İmamoğlu aus dem Gefängnis freizulassen. Aufgerufen zu der Kundgebung hatte die größte Oppositionspartei CHP. Aus Istanbul Christian Buttgereit.
Zu Beginn wurde eine Erklärung des inhaftierten Oberbürgermeisters İmamoğlu verlesen, der eigentlich bei der nächsten Präsidentschaftswahl gegen Amtsinhaber Erdogan antreten soll. İmamoğlu rief aus dem Gefängnis dazu auf, im Kampf für die Demokratie nicht nachzulassen. Der Vorsitzende der CHP, Özel, griff Staatspräsident Erdogan direkt an. Dieser missbrauche die Justiz für seine eigenen Zwecke. In Sprechchören forderten Teilnehmer Erdogan auf, zurückzutreten. An der Kundgebung beteiligten sich neben Parteianhängern auch Gewerkschaften und Studierende.
Im gesamten US-Außengebiet Puerto Rico ist der Strom ausgefallen. Keiner der 1,4 Millionen Kunden auf der Insel habe noch Elektrizität, sagte ein Sprecher des zuständigen Versorgungsunternehmens. Zahlreiche Geschäfte, darunter das größte Einkaufszentrum in der Karibik, mussten geschlossen werden. Professionelle Baseball- und Basketballspiele wurden abgesagt. Der letzte inselweite Ausfall ereignete sich an Silvester. Puerto Rico hatte seit September 2017 mit chronischen Stromausfällen zu kämpfen. Damals hatte ein Hurrikan das bereits marode Netz weiter beschädigt. Im Vatikan beginnen von heute an die Osterfeierlichkeiten. Ungewiss ist, ob Papst Franziskus daran teilnehmen kann. Aus Rom, Lisa Weiß.
Normalerweise geht Papst Franziskus am Gründonnerstag ins Gefängnis oder in soziale Einrichtungen und wäscht dort Menschen die Füße. In diesem Jahr dürfte das schwierig werden. Der Papst ist immer noch angeschlagen. Der 88-Jährige war über einen Monat wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus. Ob und inwieweit Franziskus am Programm der Karwoche und an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen wird, ist noch unklar. Die Messe am Karfreitag und die traditionelle Kreuzwegsandacht am Kolosseum in Rom werden jedenfalls Kardinäle leiten, nicht der Papst selbst.
Das Wetter in Deutschland. Im Osten meist trocken, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Tagsüber im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 Grad in der Eifel bis 28 Grad an der Oder. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Am Samstag im Norden wechselhaft, im Süden mehr Sonne, 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Die A1 Köln Richtung Euskirchen ist zwischen Köln-Bocklemünd und dem Kreuz Köln-West wegen Wartungsarbeiten gesperrt. A4 Dresden Richtung Görlitz zwischen Weißenberg und Kodersdorf 3 Kilometer Stau. Die A7 Kassel Richtung Fulda ist zwischen Homberg-Efze und Bad Hersfeld-West wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung führt über die U10 über Ellingshausen nach Bad Hersfeld-West. Und die A111 Charlottenburg Richtung 3 Goranienburg ist zwischen Am Festplatz und Tunnel Flughafen Tegel gesperrt.
Die ARD-Infonacht.
Mit Alex Franz, hallo. Ein Arzt, der Patientinnen und Patienten eines Pflegedienstes Medikamente verabreicht, die zu ihrem Tod führen und der anschließend in einigen Fällen auch noch Feuer legt, um seine Spuren zu verwischen. Das ist der Verdacht gegen einen Palliativmediziner aus Berlin. Seit dem vergangenen Sommer sitzt der 40 Jahre alte Mann in Untersuchungshaft. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordsverdachts in 15 Fällen gegen den Mediziner erhoben. Mehr dazu von Tabea Kunze.
Der Mann wurde im vergangenen Sommer festgenommen. Damals ging es um 4 Patientinnen, die er getötet haben sollte. Doch die Behörden ermittelten weiter, prüften knapp 400 Patientenkontakte des Mannes. Bei insgesamt 95 Fällen ergab sich ein Anfangsverdacht, erklärt Staatsanwaltssprecher Sebastian Büchner.
Von diesen 95 Fällen hat sich dann der Anfangsverdacht in 5 Fällen jedenfalls nicht erhärtet. In 15 Fällen hat er sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls so weit erhärtet, dass wir jetzt diesbezüglich Anklage erhoben haben.
Und die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Rund 75 Fälle würden laut Staatsanwaltschaft noch geprüft. Dabei würden auch Leichen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht, sagt Sprecher Büchner.
Erhoffen tun wir uns, dass keine weiteren Todesfälle dazukommen. Wir können es aber tatsächlich im Augenblick eben auch nicht ausschließen. Es war jetzt erforderlich, erstmal diese 15 Fälle, bei denen jetzt schon der hinreichende Tatverdacht bestand, zur Anklage zu bringen, weil sich der Beschuldigte eben auch in Untersuchungshaft befindet und dann die Verfahren besonders beschleunigt werden müssen.
Seit August vergangenen Jahres sitzt der Beschuldigte in Haft. Zu den Vorwürfen geäußert hat sich der 40-Jährige bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor. Sprecher Büchner erklärt, warum.
Letztlich haben wir jetzt die Mordmerkmale der Heimtücke, weil eben die Arg- und Wehrlosigkeit der Patientinnen ausgenutzt wurde, die sich also keines Angriffs versahen und entsprechend auch nicht irgendwie dem etwas entgegensetzen konnten. Und die sonstigen niedrigen Beweggründe sind quasi so eine Art Auffangmordmerkmal. Das könnte zum Beispiel Todesengel-Fantasien des Beschuldigten sein in einer solchen Konstellation oder Ähnliches.
Die 15 Taten, die in der Anklage aufgeführt werden, soll der Mann zwischen 2021 und 2024 in Berlin begangen haben. Als Mitarbeiter eines Pflegedienstes soll er seinen Patienten ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben. Diese Patienten, laut Staatsanwaltschaft zwischen 25 und 94 Jahre alt, hätten sich zum Tatzeitpunkt nicht in einer akuten Sterbephase befunden. Aufgefallen war der Mann, weil er in den Wohnungen der Opfer Brände gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er so seine Taten vertuschen wollte. Zum möglichen Strafmaß äußerte sich die Staatsanwaltschaft so.
Letztlich wird, wenn sich dieser Tatvorwurf bewahrheiten sollte, für jede einzelne Tat wohl eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen werden. Und das Gericht wird dann auch noch klären müssen, ob aufgrund einer bestimmten Anzahl von Fällen hier auch von einer besonderen Schwere der Schuld auszugehen ist. Das würde dann bedeuten, dass eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen ist.
Sollte bei dem Angeklagten eine fortdauernde Gefährlichkeit festgestellt werden, droht ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung. Wann der Prozess vor dem Berliner Landgericht beginnt, ist noch nicht bekannt.
Tabea Kunze berichtete.
Wirtschaft.
Die Zollpolitik von US-Präsident Trump hat massive Auswirkungen auf den internationalen Handel. Das geht aus einer aktuellen Untersuchung der Welthandelsorganisation hervor. Allerdings verläuft die Entwicklung des Warenhandels regional sehr unterschiedlich. Aus Genf berichtet Katrin Hondl.
Die Aussichten sind düster. Mindestens um 0,2% wird das Welthandelsvolumen in diesem Jahr schrumpfen. Das ist die Prognose der WTO.
Das hört sich jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht so dramatisch an, ist aber doch fast 3 Prozentpunkte weniger, als es ohne die neuen Zollmaßnahmen gewesen wäre.
So WTO-Chefökonom Ralf Osser. Ohne den von der Trump-Regierung angezettelten Zollstreit wäre laut WTO also ein Wachstum von bis zu 2,8% drin gewesen. Besonders schwer trifft es Nordamerika, also Kanada und die USA. Dort dürften die Exporte dieses Jahr um 12,6% zurückgehen. Bei den Importen sagt die WTO-Analyse ein Minus von 9,6% voraus. Und chinesische Exporte in die USA gehen demnach um 77% zurück. Weniger dramatisch sind die Folgen für Europa. Die WTO erwartet nur einen leichten Rückgang, ein Wachstum von plus 1% bei den Exporten und plus 1,9% Importe. Aber klar ist, das Hin und Her im Zollstreit und die damit verbundene allgemeine Unsicherheit werden auch in Europa und Deutschland zu spüren sein. Ralf Osser.
Also ich denke, wenn ich mir zum Beispiel Europa anschaue oder auch Deutschland anschaue, gibt es 2 Auswirkungen. Die erste Auswirkung ist natürlich, dass es schwieriger wird, Güter in die USA zu exportieren, zum Beispiel Autos, dadurch, dass da jetzt 25% Zölle erhoben werden. Andererseits ist ein wichtiges Thema für Europa, aber auch die möglichen Umlenkungseffekte, dass jetzt chinesische Exporte, die in die USA gegangen wären, jetzt eben nach Europa kommen.
Die hohen US-Zölle auf Produkte aus China werden zu mehr chinesischen Exporten in andere Länder Länder und Regionen führen. Die WTO geht davon aus, dass China 6% mehr Waren nach Europa exportieren wird. Umgekehrt ergeben sich aber auch neue europäische Exportchancen in die USA, heißt es, wenn chinesische Hersteller dort weniger präsent sein werden. Die WTO-Prognose ist eine Momentaufnahme, ausgehend von der vorläufigen Aussetzung der zuvor angekündigten US-Sonderzölle für viele Länder. Sollte die Trump-Regierung diese Zölle aber umsetzen, dann ist laut WTO ein Schrumpfen des Welthandels um 1,5% denkbar.
Erste Priorität ist jetzt erstmal, dass man versucht, den aktuellen Handelskonflikt zu begrenzen, dass er sich nicht auch noch auf andere Länder ausweitet.
So WTO-Chefökonom Ralf Osser.
Ich denke, es ist ganz wichtig zu verstehen, der Handel zwischen USA und China macht nur ungefähr 3% des Welthandels aus. Amerikanische Importe ungefähr 13% der weltweiten Importe. Das heißt, 87% des Welthandels, wenn man so will, findet immer noch im Rest der Welt statt. Und ich denke, da ist es ganz wichtig, da jetzt dafür zu sorgen, dass der regelbasierte Handel Fortbestand hat.
Ein Bericht von Katrin Hondl. Und wir blicken nach Houston. Dort hat gestern das Weltfinale eines Roboterwettbewerbs begonnen. Mit dabei ist auch ein Schülerteam vom Königin-Katharina-Stift-Gymnasium in Stuttgart. 9 Schülerinnen und Schüler und ihr Lehrer, der außerdem gerade auch noch zu Deutschlands bestem Lehrer gewählt wurde. Jakob Kuckenberg berichtet.
Am 14. April ging es los. Die Robotik AG ist mit ihrem Lehrer von Stuttgart aus nach Houston geflogen zur First Tech Challenge. Für die Schülerinnen und Schüler des Königin-Katharina-Stift-Gymnasiums ist es nicht der erste Wettbewerb. Manche sind schon 4 Jahre in der AG und auf europäischem Parkett erfolgreich gewesen. In diesem Jahr sollte es auf jeden Fall nach Amerika gehen, erzählt Lehrer Werner Fick.
Das Ziel von gerade diesem Team von Robotic Tech Frogs, die haben sich eigentlich schon am Anfang vom Schuljahr vorgenommen, die wollen, wenn es irgendwie möglich ist, dieses Jahr das Weltfinale erreichen. Wir haben schon bei jedem Wettbewerb, wo wir mitgemacht haben, den ein oder anderen Pokal gekriegt. Also da gibt es ja Pokale für Teamwork, für Design, für die Programmierung, in alle Kategorien dann wirklich gut zu sein. Das haben sie jetzt dieses Jahr wirklich dann auf den Punkt gebracht.
Das Talent der Stuttgarter Schüler wurde belohnt mit einem Finale in den USA. Dafür mussten sie einen besonderen Roboter bauen.
Dieses Jahr ist das Oberthema Untersuchung der Tiefsee. Und die mussten jetzt einen Roboter bauen, der so kleine Plastikquader aufsammelt, Proben von der Tiefsee nimmt und die entweder aufnimmt und in ein Körbchen schmeißt oder an so einer Stange aufhängt. Je höher, desto besser.
Bauen und Programmieren, das machte das Team alleine, ohne die Hilfe des Lehrers. Was müssen Schülerinnen und Schüler denn mitbringen, um teilnehmen zu können?
Zunächst einmal Interesse und freie Zeit. Wer jetzt nur zeichnen kann und das gut, ist da genauso aufgehoben wie jemand, der jetzt programmieren und perfekt bauen kann. Und wir haben jetzt mittlerweile 3 3D-Drucker an der Schule. Die drucken die Teile zum Teil selber aus und damit man das ausdrucken kann, muss man sie zuerst mit CAD-Designer. Und auch das ist dann was sich die Schüler zum größten Teil selber beibringen.
Das Team aus Stuttgart hat auch beachtliche Konkurrenz. Mehr als 260 Teams machen mit in Houston und die brauchen viel Platz. Deshalb findet der Wettbewerb im George R. Brown Convention Center statt.
Das ist ein gigantisches Tagungszentrum. Also unter drin, wo dann die First Robotics Challenge drin ist, also die richtig große Roboter dann. Da können sie auch ein komplettes Basketballspiel mit kompletter Zuschauerbühne drin veranstalten. Also das ist eine Riesenarena.
Der ganze Trip ist aber nicht billig, sagt Lehrer Werner Fick.
Wir zahlen jetzt für ein Flugticket über 1600 Euro. Also in Summe brauchen wir gute 30.000 Euro. Also von der Schule selber gibt's gar nichts, von der Stadt gibt's auch nichts. Wir haben halt jetzt Sponsoren, Stiftungen, Firma angeschrieben. Das war jetzt die Aufgabe von den Schülern in den letzten 2 Monaten.
Und dass sich die Investition gelohnt hat und sie mit einer Trophäe im Gepäck zurückfliegen, dafür werden die Robotic Tech Frogs aus Stuttgart alles geben beim Weltfinale in Texas.
Jakob Kuckenberg über die Stuttgarter Schüler, die beim Roboterwettbewerb in Houston antreten. 1.44 Uhr.
Die ARD Infonacht.
Wem der Klimawandel vielleicht bisher noch zu abstrakt war, der wird womöglich bald ganz konkrete Erfahrungen damit machen können oder müssen. Denn die Folgen des Klimawandels sind inzwischen auch beim Einkaufen zu spüren. Bananen zum Beispiel werden teurer, weil es im Hauptanbaugebiet Costa Rica wärmer wird. Orangen aus Brasilien werden weniger und kleiner. Und auch Schokolade wird teurer wegen der Klimaveränderungen, wie Martin Thiel aus der ARD-Wissenschaftsredaktion berichtet.
Auf Müslipackungen mit Schokostückchen stehen schon Hinweise. Weniger Inhalt zum gleichen Preis, weil der Kakao teurer geworden ist. Der Grund: in den Kakaoländern Südamerikas und Westafrikas, von Bolivien, Kolumbien bis Ghana, sorgt der Klimawandel für preistreibende Ertragsausfälle. Kakao ist empfindlich. Zu heiß, zu feucht, zu wenig Regen, zu viel Wind ist alles nichts. Pilze und Schädlinge machen sich breit. In Ghana, wo ein perfektes Kakaoklima herrschte, wird es in Zukunft selbst bei moderaten Erwärmungsszenarien zu trocken, die Pflanzen verkümmern. Wir spüren das durch teure Schoko-Osterhasen oder teure Bananen, weil es in Ländern wie Costa Rica und Kolumbien schlicht zu heiß für den Bananenanbau wird. Die Liste lässt sich leider leicht verlängern. Ein Liter Orangensaft kostet in unseren Supermärkten mittlerweile rund 3 Euro. Preistreiber sind Wassermangel und hohe Temperaturen, zum Beispiel im Hauptanbauland Brasilien. Dort reifen weniger und kleinere Früchte an den Bäumen. Und so geht es weiter. Szenarien sagen voraus, dass bis Mitte des Jahrhunderts die Hälfte der weltweiten Anbauflächen für Kaffee bedroht sein könnten. Der Reisanbau in asiatischen Flussdelta-Bereichen wird durch Wassermangel und den steigenden Meeresspiegel bedroht. Die Folge: weniger Körner, schlechtere Qualität. Und Reis ist das Grundnahrungsmittel für die Hälfte der Weltbevölkerung. Aber nicht nur aus Asien, Südamerika oder Afrika kommen bedrohliche Nachrichten. In Teilen Südeuropas gilt das für das grüne Gold. Der Preis für Olivenöl ist seit 2023 teilweise um über 50% angestiegen. Auch hier war die Hitze schuld, die bereits mitten in der Blütezeit kam. Weniger Blüten, weniger Oliven, weniger Öl und das von Spanien bis in die Türkei. Im Gegensatz dazu experimentieren in Deutschland Weinbauern und testen, ob sie wegen des Temperaturanstiegs von Reben lieber auf Olivenbäume umsteigen sollen. Und auch Kartoffelbauern hierzulande müssen sich anpassen. So ist der Anteil der bewässerten landwirtschaftlich genutzten Fläche mit circa 3,3% zwar noch relativ niedrig, aber bei Kartoffeln waren es 2022 bereits 44% der Fläche. Denn wenig Wasser heißt mickrige Knollen. Für die Bewässerungen werden aber kilometerlange Schlauchnetze benötigt. Kurz, auch künstliche Beregnung treibt die Preise. Es wird also Jahre geben, in denen bestimmte Produkte wie Kartoffeln, Reis, Kakao, Kaffee, Orangen und Bananen knapper und damit teurer werden. Besonders anfällig sind Monokulturen, also Flächen, auf denen über Jahre dieselben Pflanzen angebaut werden. Wetterextreme wie Dürren und Überflutungen, Infektionen und Schädlinge haben dort leichtes Spiel. Experten des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung haben berechnet, dass Lebensmittel ob der klimatischen Folgen jedes Jahr um bis zu 3,2% teurer werden könnten. Dieses Phänomen nennt man Climateflation. Um den klimabedingten Preisanstieg auf bestimmten Lebensmitteln kenntlich zu machen, hatten britische Wissenschaftler deshalb die Idee, Warnbilder von Wetterextremen durch den Klimawandel, ähnlich der Schockfotos auf den Zigarettenpackungen, auf Lebensmittelverpackungen zu kleben. Dürre und vertrocknete Olivenbäume machen sich aber auf der Olivenölflasche nicht gut. Aber Hinweise auf Müslischachteln, warum die Menge kleiner wird und der Preis größer, könnten mehr werden.
Martin Thiel berichtete. Friedrichskoog und Norddeich, das sind in Deutschland die beiden Orte, die vielen sofort in den Sinn kommen, wenn es um Robben geht. Oder besser um Heuler, also um kleine, am Strand zurückgelassene Robbenbabys. Denn in den Auffangstationen werden die Tiere aufgepäppelt, bis sie wieder auf eigene Faust in Nord- und Ostsee jagen können. Auch in Polen kümmert sich ein Netzwerk aus Helfern um den geschwächten Robbennachwuchs. Die Blaue Patrouille des WWF. Etwa 200 Freiwillige sind an der gesamten Küste im Einsatz. Pauline Pieper hat einen der Robbenretter begleitet.
Eine kleine Robbe liegt auf dem Sand in der Danziger Bucht an der polnischen Ostseeküste. Matt hebt sie den Kopf, als Jan Wilkanowski sich nähert. Touristen haben das Robbenbaby gefunden und Jan alarmiert. Er ruft im Robbenzentrum an.
Guten Tag, Jan Wilkanowski hier, WWF-Patrouille. Ich grüße Sie. Ich rufe an wegen einer Robbe. Sie ist dehydriert, mager, mit einer Wunde am Maul.
Schnell wird entschieden, das Robbenjunge braucht Hilfe. Jan muss es zur Station bringen. Vorsichtig, wegen der gefährlichen Zähne, stülpt er einen großen Korb über das Tier. Es ist schon das zweite Junge, das Jan diese Woche rettet. Im Frühjahr verlassen die Mütter ihre Jungtiere und nicht alle schaffen es, sich selbstständig zu versorgen.
Strömungen, kaltes Wasser, keine Mutter. Die Robbe muss alles lernen. Sie hat ein schweres Leben. Sie muss jagen lernen, muss lernen, Gefahren zu vermeiden. Dass der Kleine an die Düne gekrochen ist, bedeutet, dass er sehr, sehr erschöpft war und etwas Ruhe brauchte.
Jan bringt die kleine Robbe in seinem Kofferraum zum Robbenzentrum, so wie zuvor schon etwa 100 andere. Er ist bereits seit 15 Jahren als Robbenretter im Einsatz.
Die Regel der Reise ist einfach, so wenig Lärm wie möglich. Das heißt, keine Musik. Ich habe Erfahrung mit dem Transport von kleinen Robben, aber bisher hat sich keiner der Passagiere beschwert. Manchmal machen sie ins Auto, pinkeln rein, aber dann muss man halt das Auto putzen.
Jan übergibt die kleine Robbe an Polens einziges Robbenrehabilitationszentrum. Es liegt auf der Halbinsel Hel und gehört zur Danziger Universität. 3 Tage später Besuch beim Patienten. Er wurde Wielbom getauft. Jan begrüßt Pflegerin Agata Godziszewska.
Ich wollte nachfragen, wie es meinen Robben geht.
Wielbund hatte sehr hohes Fieber. Wir haben ihm Medikamente gegeben, die sein Fieber senkten und ihn stabilisiert haben. Am nächsten Tag hat er Wasser mit Elektrolyten bekommen. Sein Zustand ist stabil, aber bei der Prognose sind wir vorsichtig.
Pauline Pieper über die Robbenretter an der polnischen Ostsee.
Kultur.
John Grisham gehört zu den wenigen Schriftstellern, die man nicht erklären muss. Seine inzwischen 50 Romane sind nahezu ausnahmslos weltweite Bestseller. Viele davon wurden verfilmt. Die Jugendbücher, Sachbücher und Kurzgeschichten, die der US-amerikanische Autor zwischendurch auch noch geschrieben hat, werden da fast zur Randnotiz. Nun ist gerade John Grishams Roman Die Legende erschienen. Die Geschichte ist der dritte Teil einer Trilogie, die auf einer Insel vor Florida spielt, die aber bei einem so routinierten Erzählmeister keinerlei Vorkenntnisse bedarf. Ist Die Legende wieder ein echter Grisham? Severin Neve hat den Roman gelesen und wagt eine Prognose.
Nach genau 22 Minuten war die Trauung vorbei. Der Fotograf brauchte länger. Dann gingen alle zum Holzsteg und folgten Mercer und Thomas durch die Dünen zum Pool, wo noch mehr Champagner bereitstand. Für ihren ersten Tanz hatten sie sich My Girl ausgesucht. Danach legte der DJ noch mehr Motown auf und die Tanzfläche füllte sich. Es dauerte keine 10 Minuten, bis der erste betrunkene Gast, Connys Mann, in den Pool stürzte.
Wenn man kurz vergisst, dass John Grisham John Grisham ist, dass er einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren unserer Zeit ist, dann macht der Autor dieses Buches schon im ersten Kapitel, was er offenbar ganz gut kann, so erzählen, dass man als Leserin oder Leser sofort wissen will, wie es weitergeht. Man ist fast hin und her gerissen, ob man nach Handtüchern suchen oder lieber doch noch ein Glas Champagner trinken soll. Mercer Mann ist die Braut an diesem Tag und eine aufstrebende Schriftstellerin unter ziemlichem Erfolgsdruck. Ihr neues Buch ist überfällig. Ihr Ex-Freund und Buchhändler Bruce Cable macht ihr nach den Hochzeitsfestivitäten deswegen einen Themenvorschlag.
Die Handlung wäre folgende. Wie in Florida ebenso üblich, haben die Immobilienhaie auf der Suche nach einem unberührten Strand jeden Quadratzentimeter des Staates abgeklopft. Dark Isle haben sie schon vor Jahren gefunden und es gab ein großes Problem. Dann ist also Lovely Jackson die Handlung? Du hast es erfasst. Sie behauptet, die alleinige Eigentümerin der Insel zu sein. Wenn sie nicht dort lebt, warum verkauft sie dann nicht einfach alles an die Bauunternehmer? Weil es geheiligter Boden ist. Ihre Familie ist dort begraben.
Lovely Jackson kämpft gegen den Bau einer Brücke und Ferienanlagen auf der Insel, auf die ihre Vorfahren einst als Sklaven geflüchtet waren, um dort in Freiheit zu leben. Sie findet in Mercer eine Verbündete, die ihre Geschichte aufschreiben will, und im Buchhändler Bruce Cable einen Mitstreiter gegen den Baukonzern. Und es scheint, als wäre ein Fluch, der über der Insel liegt, wie es die Legende besagt, auch auf ihrer Seite. Der leichte Auftakt von Die Legende wird schnell zu deutlich schwererer Kost, als Lovely beschreibt, wie ihre Vorfahren einst aus dem Kongo verschleppt worden waren.
Es war ein Überfall. Sie kamen mit Knüppeln und Peitschen aus dem Dschungel und begannen, auf die Menschen einzuprügeln. Sie schlugen sie, überwältigten sie und legten sie in Ketten, achteten aber darauf, so wenige wie möglich umzubringen. Die Dorfbewohner waren zu wertvoll. Tod brachten sie nichts. Die Älteren wurden zurückgelassen, damit sie sich um die Kinder sorgen konnten, die innerhalb weniger Minuten zu Waisen wurden. Kleine Kinder hatten für die Sklavenhändler nur einen geringen Wert.
Grisham nimmt einen mit auf die Reise in die Abgründe der Kolonialgeschichte. Er selbst hofft, dass seine Leserinnen und Leser vor allem etwas aus dem historischen Teil des Buches mitnehmen.
Wir machen einfach keinen guten Job, diesen Stoff zu unterrichten. Sklaverei und Sklavenhandel, das haben wir gut vertuscht. Und man bekommt durch die Erfahrungen der Ahnen von Lovely einen guten Eindruck, was die Menschen durchgemacht haben.
Eyes and experiences. Es sind die Underdogs, die KämpferInnen für Gerechtigkeit und der Gerichtssaal, in dem alle menschlichen Untiefen am Ende ausgefochten werden, die seit Grishams erstem Welterfolg die Jury seine Romane prägen. Die Legende entspricht seinem klassischen Erzählduktus nicht aufs erste Lesen, aber koloniale Vergangenheitsaufarbeitung, Kapitalismuskritik und Umweltbesorgnis münden, weil Grisham Grisham ist, schließlich in einem Justizthriller, der alle diese Themen wieder auf die Nachttische von Millionen Menschen bringen wird. Wie es ein echter Grisham eben kann.
John Grishams neuer Roman Die Legende ist bei Heine erschienen, hat 384 Seiten und kostet 24 Euro.
Standpunkte.
Ein Charterflug mit Afghaninnen und Afghanen ist am Abend in Deutschland angekommen. Weitere sind demnächst geplant. In Pakistan warten jetzt noch etwa 2600 Menschen aus Afghanistan auf ihre Ausreise. Die noch amtierende Bundesregierung hat ihnen die längst zugesagt, weil sie im Taliban-Regime in ihrem Heimatland in Gefahr sind. Zum Beispiel, weil sie als Ortskräfte die Bundeswehr unterstützt haben. Unionspolitiker kritisieren die Flüge und verweisen darauf, dass die voraussichtlich nächste Bundesregierung die Aufnahmeprogramme beenden will. Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein hat für die Ablehnung kein Verständnis.
Die Debatte über die Aufnahmeprogramme gefährdeter Menschen aus Afghanistan ist schäbig, der Zeitpunkt irritierend. Insbesondere die CDU muss sich fragen lassen, was sie damit gerade jetzt bewirken will. Warum diese zur Schau gestellte Empörung so kurz bevor Friedrich Merz das Kanzleramt übernimmt und damit auch viel Verantwortung? Der Verdacht drängt sich auf, die CDU will innenpolitisch punkten. Doch dafür eignet sich das Thema nicht. Wenn Deutschland in der Welt ein verlässlicher Partner sein möchte, dann gilt ganz grundsätzlich, Verträge werden eingehalten, Zusagen erfüllt. Das heißt konkret, Afghaninnen und Afghanen, die eine Zusage erhalten haben, sollte Deutschland einfliegen und aufnehmen. Das sollte eigentlich auch für die CDU selbstverständlich sein.
Die Meinung von Berlin-Korrespondent Philipp Eckstein. Auch das Nachrichtenportal T-Online kritisiert die Ablehnung und verweist auf die Menschenrechtslage in Afghanistan.
Nur weil der Ukraine-Krieg und US-Präsident Trumps Zolltiraden die humanitäre Krise am Hindukusch aus den Schlagzeilen verdrängt haben, heißt das nicht, dass die Bundesregierung nicht mehr an ihre Zusagen gebunden wäre. Und nur weil sich der gesellschaftliche Diskurs mittlerweile auf Abschiebeflüge in die andere Richtung fokussiert, dürfen Menschen, die während des Bundeswehreinsatzes als Übersetzer oder Fahrer für deutsche Behörden ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, nicht einfach im Stich gelassen werden. Viel eher ließe sich die Frage stellen, warum sie nicht schon längst in Sicherheit gebracht worden sind.
Der Kölner Stadtanzeiger kann nachvollziehen, dass die Union irreguläre Migration begrenzen will, aber nicht, dass sie die Rettung von Menschen vor den Taliban kritisiert.
Es werden Menschen ausgeflogen, die sicherheitsüberprüft sind, längst über eine entsprechende Zusage verfügen, Hab und Gut in Afghanistan verlassen haben und auf gepackten Koffern in Pakistan sitzen. Im Spätsommer 2021 mussten Tausende in einem dramatischen Einsatz aus Afghanistan herausgeholt werden, übrigens unter der Ägide einer CDU-Verteidigungsministerin. Und erst vor ein paar Tagen wurden dort wieder Menschen hingerichtet, öffentlich. Dass deutsche Politiker, die solche Verhältnisse damals für unzumutbar hielten, heute mit dem Gestus der Empörung meinen, man könne sogar besonders gefährdete Einheimische ruhig ihrem Schicksal überlassen, ist bitter.
Und die Rheinzeitung aus Koblenz meint, dass die Union mit ihrer Empörung über die Flüge für besonders gefährdete Menschen maßlos über das Ziel hinausschieße.
Sie begibt sich damit auf dünnes Eis, denn ihr künftiger Kurs in dieser Frage ist noch unklar. Zwar heißt es im neuen Koalitionsvertrag, man werde freiwillige Aufnahmeprogramme, zum Beispiel für Afghanistan, beenden. Hinzugefügt ist aber wohlweislich die Einschränkung so weit wie möglich. Denn bei den Aufnahmezusagen für insgesamt noch rund 2600 Menschen handelt es sich rechtlich um Verwaltungsakte, auf die sich Betroffene berufen und auch klagen können. Ob die CDU diese nach Regierungsantritt einfach zurücknehmen kann, ist sehr fraglich. Die künftige Kanzlerpartei sollte sich besser mäßigen.
Und das waren die Standpunkte, zusammengestellt heute von Simone Kienzle. Und hier geht es gleich nach zwei weiter in der ARD-Infonacht mit Maya Weber. Ich bin Alex Franz, wünsche Ihnen noch eine gute Nacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Christina Torge. Guten Morgen. Die Berliner Polizei hat am Abend einen besetzten Hörsaal der Berliner Humboldt-Universität beendet. Rund 100 pro-palästinensische Aktivisten waren am Nachmittag in einen Saal auf dem Campusgelände Nord in Mitte eingedrungen. Rund 300 Beamtinnen und Beamte waren im Einsatz. Mehrere Demonstranten wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie würden Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch und wegen Sachbeschädigung eingeleitet, sagte ein Polizeisprecher. Beim BSW in Brandenburg steht ein Führungswechsel an. Finanzminister Krumbach hat angekündigt, dass er den Landesvorsitz abgeben will. Juliana Koch, RBB 24.
Als Grund für seinen Rücktritt nannte Krumbach gegenüber RBB 24 Brandenburg aktuell die hohe Arbeitsbelastung. Das Amt des Finanzministers und der Aufbau der noch jungen Partei erfordere volle Kraft. Das schaffe er nicht. Im Spätsommer oder Herbst soll es einen Parteitag des BSW geben und dann werde er sein Amt zur Verfügung stellen. Seit Gründung des Landesverbandes im Mai vergangenen Jahres ist Krumbach Landeschef des BSW in Brandenburg.
Das Bundesverwaltungsgericht hat Abschiebungen von Flüchtlingen nach Griechenland grundsätzlich gebilligt. Diese drohten in dem EU-Staat keine unmenschlichen Lebensbedingungen, erklärte das Gericht in Leipzig. Es geht um 2 Männer, die in Griechenland internationalen Schutz erhalten haben und dann nach Deutschland weitergereist sind. Dänemark will Soldaten in die Ukraine schicken, um sie dort ausbilden zu lassen. Das hat der Chef des dänischen Heeres einem Fernsehsender gesagt. Demnach sollen die Soldaten lernen, wie sie mit Drohnenangriffen umgehen. Arne Bartram.
Allerdings sollen die Dänen nicht selbst im Ukraine-Krieg kämpfen, sondern sich in Trainingszentren weit entfernt von der Front aufhalten. Das Training könnte laut dem Heereschef schon im Sommer beginnen. Für Russland ist der Plan eine Provokation. Der russische Botschafter in Dänemark hat gesagt, dass die dänischen Soldaten in der Ukraine in Gefahr seien. Russland würde sie als legitime Ziele betrachten. Dänemark zählt seit Beginn des russischen Angriffskriegs zu den größten Unterstützern der Ukraine.
Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft in Schweden und Dänemark einen ersten Sieg geholt. Nach 2 Niederlagen gegen Weltmeister Tschechien gewann das Team gegen die Slowakei am Abend mit 3:2. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen aus Berlin und Brandenburg finden